Seelenfutter Folge 196. Von großen Augen und einem schlichten Glück. Gedichte von Doris Runge und Joachim Ringelnatz.
Mein Vater aß die Bäckchen, meine Mutter buk die Plätzchen, meine Schwester war ein Christkind.
Weihnachtlich wird es, vorweihnachtlich in unserer 196. Seelenfutterfolge. Das Christkind steht vor der Tür, die Plätzchen sind hoffentlich gebacken und zum großen Teil schon aufgegessen, zumindest bei uns zu Hause. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr bei uns seid heute. Wir haben wieder schöne Texte für euch mitgebracht. Wir, das sind Friedemann Magor, Pastor aus Husum, dessen Stimme ihr gerade schon gehört habt, und das bin ich, Susanne Susanne Gasowski, Autorin aus Hamburg und Nordfriesland. Ich bin so ein bisschen eine Zwittergestalt mit einem Bein in Hamburg, mit dem anderen an der Küste. Und Friedemann, dein Gedicht ist wunderbar. Ich sage nur: Von großen Augen. Magst du anfangen?
Von großen Augen, ja. Die Titelformulierung, Susanne, hast du vorgeschlagen. Ich habe ein bisschen gestürzt. Wir werden nachher nochmal darüber reden. Es ist ja eine etwas spezielle Situation heute bei unserem Seelenfutter. Also wir schauen auf den vierten Advent. Und der vierte Advent ist ja in Tateinheit zugleich Heiligabend. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen eine richtige Knaller-Weihnachtsfolge, die an Heiligabend veröffentlicht wird. Erzählen wir nachher auch noch von. Meine Güte, was für lauter Spannungsbögen. Ich kann es kaum aushalten. Jetzt aber geht es erstmal um den, um die Zeit so knapp davor.
Genau.
Knapp davor, wo also der Türspalt vom Weihnachtszimmer schon so ein klein bisschen offen ist und ein helles Licht durchleuchtet, aber drin sind wir noch nicht. Und das, finde ich, passt ganz gut, das passt grandios gut zu dem Gedicht, das ich mitgebracht habe und dir geschickt habe, von Doris Runge. Doris Runge, das ist ja eine meiner großen Entdeckungen im Jahr 2023. Mhm. Doris Runge, ganz tolle Lyrikerin aus Schleswig-Holstein. Sie lebt in Zismar. Ich habe im Sommerurlaub ihren Lyrikband von Liebe viel in die Hände bekommen und dann nicht mehr losgelassen, sondern mitgenommen. Und wir haben, du erinnerst dich, vom Vierteljahr schon mal ein Gedicht von ihr hier vorgestellt und im September. Und liebe Frau Runge, vielen Dank, dass wir Ihre Texte hier lesen und bereden dürfen. Jetzt also ein zweites. Und nur noch mal für dich zum Warmwerden.
Ich bitte darum.
Weil es ja ein Vierteljahr, meine Güte, was passiert alles in so einem Vierteljahr? Ich hätte da nicht mehr alle Details drauf. Frau Runge ist geboren in Carlow in Mecklenburg 1943, und 10 Jahre später ist die Familie 1953 nach Neukirchen in Ostholstein gezogen. Da ist sie zur Schule gegangen in Oldenburg, in Holstein und in Lübeck, und zum Studieren nach Kiel gegangen, war eine Weile Lehrerin. Er hat dann ein paar Jahre auf Ibiza gelebt und kam 1976 zurück. Zog dann nach Zismar, wo sie bis heute lebt. Und in dieser wunderschönen Anlage, Zismar mit dem Kloster dort oder den Räumlichkeiten, im Eingangsbereich, das sogenannte Weiße Haus, darin lebt sie. Und das bewohnt sie nicht so, sondern das belebt sie auch durch Literaturveranstaltungen, die sie durchführt. Sie hat einen Verein Literatur im Weißen Haus. Und das ist eine richtige Literaturszene, die dazu gehört. Sie selbst ist vor allen Dingen als Lyrikerin bekannt und hat einen wohlklingenden Namen im gesamtdeutschen Sprachraum, aber ist auch als Autorin zum Beispiel bei Thomas Mann in Erscheinung getreten. Mhm. Das Gedicht, das ich mitbringe aus dem Band von Liebe viel, trägt den Titel Hier schwammen. Mhm. Und ich sag das einmal vorweg, also die Art, Gedichte zu schreiben von Doris Runge ist besonders, es gibt keine Interpunktion. Und es verschieben sich manchmal Dinge so ineinander. Und hier in diesem Fall verschiebt sich die erste Zeile des Gedichtstextes in die Überschrift. Also wir können das Gedicht ohne Überschrift eigentlich nicht gut lesen. Deswegen lese ich die Überschrift und dann nochmal als Texteinstieg. Bisschen kompliziert, aber du weißt.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe es ja vor mir, aber die anderen hören jetzt ganz genau hin.
Hier schwammen, von Doris Runge. Hier schwammen Weihnachtskapfen und tagelang in der Badewanne machten sie große Augen und als sie brachen, rollten weiße Perlen auf die Weihnachtsteller. Mein Vater aß die Bäckchen, meine Mutter buk die Plätzchen, meine Schwester war ein Christkind, meine Großmutter trug Sonntagsschürze, mein Großvater lag im Sterben. Wer erbte seinen Mut, seine Wut, seine Sanftmut. Alle sind fort. Doris Runge.
Unglaublich.
Oder?
Ja, man merkt auch, was, also welche Kraft das laute Lesen und Intonieren Gedichten nochmal verleihen kann. Also es ist wirklich ein Unterschied, ob man liest oder es hört. Ein großer, großer Unterschied, finde ich. Mhm. Hier natürlich besonders, weil, wie du schon angedeutet hast, das Gedicht keine Interpunktion hat und insofern sich die Sätze beim Lesen und beim Lautlesen auch ergeben und nicht man sozusagen während des Lesens die Sätze erspürt oder erliest. Und dann nochmal mit diesem wunderbaren Ende. Hier schwamm. Warum hast du uns das sozusagen kurz vor den Tannenbaum gelegt?
Also, als ich dieses Gedicht gelesen habe, muss sagen, bin ich fast reingefallen. Ich finde das absolut großartig, hat mich sehr fasziniert und ich mag diese Modulationen in dem Gedicht. Ich finde, in dem passiert wahnsinnig viel. Warum es aber genau zu dieser Folge gehört, das ist dieses Weihnachtskapfen-Thema. Ich oute mich mal als Quasi-Experte.
Ach.
Mein Schwiegervater ist ja Fischhändler gewesen. Und meine Frau, du kennst Andrea ja gut, erzählte immer wieder mal, wie die Weihnachtskarpfen so in Badewannen oder Bassins in dem Hause waren. und dann zu Weihnachten ausgefahren wurden, lebend ausgefahren wurden. Damals war das noch so. Und das war natürlich immer irgendwie ein großes Abenteuer für die Kinder, aber ist für mich verbindet sich damit so eine geschäftige Vorweihnachtsstimmung mit dem Schwimmen der Karpfen in der Badewanne. Und dann nimmt dieses Gedicht, also das spielt ja mit diesem Motiv, so wie wir eben gesagt haben, also auch im Satzbau, das ist nicht sofort offenkundig, was da zueinander gehört. Also schwimmen sie jetzt tagelang in der Badewanne? Nein, in der Badewanne machten sie tagelang große Augen und die Augen brechen und das heißt, die Tiere sterben und dann rollen weiße Perlen auf die Weihnachtsteller. Und da nimmt es eine völlig andere Farbe an. Also die weißen Perlen, das sind ja die Augen natürlich, die sich dann auch lösen bei dem zubereiteten Fisch. Aber weiße Perlen auf dem Weihnachtsteller, das ist für mich auch eine Plätzchen-Assoziation. Also Plätzchen-Deko, ich weiß nicht, wie dir das geht. Und dann bekommt in dem Mittelteil dieses Gedicht ja so eine Art Staccato-Aufzählung, um nachher nochmal eine andere Modalität, eine andere Tonart einzunehmen und die letzte Zeile nochmal anders. Aufregend, auf so wenig Raum.
Ja.
So viele Stimmungsbilder und so viel Inhalt.
Ja.
Ja, das ist, also wir gucken uns das hier nochmal.
Unbedingt.
Ich will jetzt nicht alles alles benennen, aber du merkst, also das hat mich wirklich eingefangen. Ich bin ja sozusagen im Fischernetz hängen geblieben.
Ich verstehe das gut. Es beginnt ja schon mit der Überschrift, die ohne die, wie du schon richtig sagst, der Einstieg gar nicht verständlich oder schwerer verständlich ist. Man kann natürlich auch sagen, Weihnachtskarpfen und tagelang in der Badewanne machten sie große Augen, aber dann fehlt natürlich was, dass man sich zusammenreimen kann, aber hier steht's halt in der Überschrift. Und die großen Augen, die dann ja in die Überschrift, also die ich ja in den Titel mitgenommen habe, wo du zu Recht sagst, das ist die Augen, diese großen Augen sind genau der Moment, wo es das erste Mal changiert von der geschäftigen Vorweihnachtszeit oder diesem Ausharren, was ja letztendlich mit den Karpfen da geschieht. Dann brechen sie und das ist eigentlich ja fast ein bisschen gruselig. Also da schwimmen Tiere in der Badewanne und warten darauf, dass sie auf den Teller kommen. Und wenn Augen im Sterbeprozess brechen, das ist ja eigentlich ein ganz tragischer Vorgang, ja. Also wenn das Leben aus ihnen herausgeht.
Ich kenne das nur von sterbenden Menschen. Ja. Ich habe noch nie diesen Kontext, dieses Bild im Kontext des Tierreichs.
Genau, das ist dieses Hinausgehen.
Wahrgenommen. Das heißt, es wird sehr persönlich an der Stelle,
genau.
Sehr, sehr nah.
Ja, man spürt das ja. Ich finde, das ist fast eine Klammer zu dem Schluss. Ja,
auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja. Und also das Leben geht aus diesen Augen heraus und plötzlich kommt so eine Geschäftigkeit da hinein. Genau, die weißen Perlen können eben auch Schmuck oder Zierde sein oder für mich waren das keine Plätzchen, sondern fast kleine Kugeln vielleicht oder die man danach noch an den Baum macht, aber völlig wurscht. Dann kommt diese Geschäftigkeit eines Weihnachtstages. Der Papa isst schon mal die Bäckchen. Das ist ja, das weiß ich auch übrigens von meinem Großvater, ist immer das Allerbeste am Fisch. Wenn ich einen ganzen habe, dann esse ich die Bäckchen und die waren auch bei uns Großvater und Vater vorbehalten, aus welchen Gründen auch immer. Man weiß es heute nicht mehr. Meine Mutter hat dann die Mutter backt die Plätzchen, die Geschwister wuseln herum. Und dann kommt diese Klammer wieder nach oben, mein Großvater lag im Sterben, die großen Augen, als sie brachen, und dann die Aufzählung dessen, was ihn ausgemacht hat, und was, worüber wir unbedingt reden müssen, ist dann der Schluss, alle sind fort. Es ist ja in der Vergangenheit geschrieben, also es ist die Aufzählung dessen, das ist eine Erinnerung, die sie da hat. Und alle sind fort.
Genau, der letzte Satz ist in der Gegenwart, also in der Präsens. Sprachebene des Präsens. Und davor, du sagst das, was ihn ausmacht, also diese Aufzählung Vater, Mutter, Schwester, Großmutter, Großmutter trug Sonntagsschürze, Vater, Großvater lag im Sterben. Und das, was ihn ausmacht, ist nämlich das, was bleibt, ist sein Erbe. Wer erbte seinen Mut, seine Wut, seine Sanftmut? Das ist alleine, das ist ja ein so wahnsinnig tolles Wort. Es gibt ja deutsche Worte, die einfach großartig
sanftmütig
sind.
Sanftmütig gehört
Wort
dazu, ja.
Sanftmut. Ja. Ja, Habseligkeiten und so, ne? Es gibt da tolle Listen von, aber Sanftmut, also diese Verbindung aus Weichheit und aus
innerer
Courage.
Courage, genau, innerer Stärke, ja. Ja.
Großartig. So, wer erbte das? Und dann der Satz, alle sind fort. Und jetzt fängt Doris Runge an, wieder mit mir zu spielen, wenn ich das lese oder vorlese. Weil das überhaupt nicht klar ist, also die Karten
gar
nicht gemeint sein, aber es könnte eben die Familie sein, Vater, Mutter, Schwester, Großmutter, Großvater oder Mut, Wut, Sanftmut.
Die Eigenschaften, ja, oder die Eigenschaften, genau. Oder
wo
beides.
Wo sind die eigentlich hin?
Wo sind die,
wo ist der Mut? Weil Großvater hat es doch irgendwie vererbt, aber an wen? Mhm. Weil ich merk's nicht mehr. Und das öffnet einen wahnsinnigen Raum. Schon auch eine Traurigkeit in diesem Schluss, finde ich, also eine Lehre, die da zur Sprache kommt.
Auf jeden Fall. Auch so eine Endgültigkeit, alle sind fort. Das ist so endgültig. Ja. Ja, da ist entweder nichts mehr, also keine dieser Eigenschaften oder niemand mehr oder beides nicht, aber es ist nichts mehr da von dem, was sie aufgezählt hat. Und was sie da aufzählt, ist das, woran sich ja so viele erinnern, an die eigene Kindheit, an das, was, was das Fest bei einem daheim ausgemacht hat, wo sie alle waren, was sie alle taten. Und dieser letzte Satz, also dieser Endpunkt, alle sind fort, ist, das hat etwas Endliches und etwas Trauriges. So finde ich das schon, ein bisschen wehmütig vielleicht, ist das richtige Wort. Das spielt ja auch ein bisschen mit Sanftmut, also ein bisschen wehmütig. Aber es sind eben diese Erinnerungen noch präsent. Ja, also das, ich kann das gar nicht, ich würde, am liebsten würde ich es fortsetzen, also am liebsten würde ich dieses Gedicht so ein bisschen als Kreis sehen, ja, dass man immer wieder in solche Erinnerungen kommt und in solche Gedankenschleifen oder gerade in dieser Zeit natürlich, erinnert man sich einfach und weiß, es ist nicht mehr da, aber im nächsten Weihnachtsfest beginnt die Erinnerung wieder von vorne mit den Karpfen in der Badewanne. Mhm. Ja.
So. Ja, vielleicht hat es auch so etwas Zyklisches.
Ja.
Also ich bleibe eher bei dem Gefühl dieser verlorenen Welt, die gar nicht so heil ist, finde ich, sondern aber doch so ein Heimatgefühl hat, ein kindliches Heimatgefühl.
Genau.
Ich will das mal an einer Zeile festmachen, über die ich erstmal so rübergerutscht bin, aber die ich spannend finde. Also in der Aufzählung, mein Vater aß die Bäckchen, meine Mutter buk die Plätzchen, meine Schwester war ein Christkind, meine Großmutter trug Sonntagsschürze. Die Großmutter trug Sonntagsschürze und das verortet, finde ich, dieses ganze Gesamtbild in eine bestimmte Welt, nämlich eine vergangene Welt, wo Großmütter Schürzen tragen und am Feiertag nicht etwa die Schürze ablegen, sondern die besonders schöne Schürze rausholen. Aber sozusagen in diesem Modus der Hausfrau und in dem Modus der Fleißigen und in dem Modus derer, die sich nicht einfach so gehen lässt oder feiert, sondern immer eine gewisse Haltung hat und eine gewisse Würde hat und eine gewisse einen Anspruch, eine Strenge hat. Es hat auch eine Strenge für mich, die Sonntagsschürze. Und das finde ich ein so wunderbares Detail, die das in, die mich in eine Welt führt, die es so nicht mehr gibt.
Genau, also es muss auch gar nicht, es geht an den, bei den Erinnerungen, glaube ich, auch gar nicht, auch bei den eigenen in dieser Zeit, nicht unbedingt um das Malen einer heilen Welt. Aber es ist, es hatte so eine Abfolge, die muss einem nicht immer gefallen haben, aber ich glaube, in den meisten Familien ist es schon so, dass da eine ganz gewisse Tradition oder eine ganz gewisse Folge dahinter steckt, wie sie sie auch aufzählt. Übrigens auch eine sehr klassische Rollenteilung. Ja, der Papa bekommt das, ne? Der bekommt das, das deutete ich ja vorhin schon an, ne? Der bekommt das Beste das am ganzen Beste, Fisch.
Ganz kleines Teil. Genau. Aber die große Delikatesse.
Aber die große Delikatesse, genau. Die Mutter muss dann derweil noch ein bisschen backen. Das Schwesterchen ist natürlich so niedlich und flitzt wahrscheinlich schon. Ganz genau. Und die Großmutter, die dann die etwas tiefe Sonntagsstütze trägt. Also das ist ein Blick in eine Vergangenheit, die es so nicht mehr gibt. Gott sei Dank. Wer weiß, die mit Sicherheit nicht heil war, aber die es halt gegeben hat und die sie, wie ich finde, sehr schön unkommentiert lässt, bis auf die Eigenschaften des im Sterben liegenden Großvaters. Ja.
Wenn der ins Spiel kommt, verändert sich
ganz
alles.
Genau.
Also das andere ganz ist genau. Vielleicht eine Spätbiedermeier oder
ja, 50er Jahre, ne, so ein bisschen finde
so
ich.
Eine bürgerliche genau. Nachkriegsszene,
ja,
so.
Ja.
Und dann, als der Großvater im Sterben liegend gezeigt wird, da wird es dramatisch, da wird es auch punktuell, das passiert halt nicht jedes Jahr.
Genau, da wird es ganz persönlich.
Alles anders.
Ja.
Und dann fächert sich eben das auf, was ihn ausgemacht hat und was zu erben ist. Frage, wo ist es eigentlich? Ja, das ist doch mal ein Vorweihnachtsabend.
Auf jeden Fall,
oder?
Auf jeden Fall. Wunderschön.
Sagst du mal, du suchst ein Bibelwort dazu. So machen wir das immer. Wenn ich vorstelle, suchst du ein Bibelwort dazu und gleich machen wir es umgekehrt. Und da hast du was gefunden.
Aber sowas von, also jetzt kommt wirklich etwas, finde ich. Das knallt so richtig rein. Es ist ja, was ich mag an diesem Gedicht von Doris Runge, sie hält es so in der Schwebe, ja? Mhm. Ist es gut, ist es schlecht, war es gut, war es schlecht, fühlte sie sich wohl in dieser Szene oder nicht? Das wird nicht so ganz klar. Beim Großvater merkt man, da ist viel Wehmut im Spiel, ja? Das spürt man schon. Aber wir sind ja nun, wie du schon sagtest, wir stehen ja an der Tür, wie die kleinen Kinder, ja, bevor es jetzt endlich zur Bescherung geht. Und da habe ich aus dem Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13 genommen, diese Vorfreude, dieses Vorgefühl so ein bisschen in Worte fasst, etwas überströmt, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass ihr jetzt dort steht und wisst, es kommt etwas Schönes und ihr könnt euch einfach freuen, mit oder ohne diese ganzen Gedanken, die Doris Runge hier vor uns aufgefächert hat und die Erinnerungen, die jeder in diesem Moment in seinem Kopf trägt.
Toll, ja. Ja, es ist also eigentlich wie ein Gegenentwurf, kann man das so sagen?
Ja, ein bisschen, ja.
Also hier brechen keine Augen, sondern sie leuchten und laufen über vor...
Vor Freude
und, ja. Und Energie und ja. Was bei Doris Runge mit Mut und Wut und Sanftmut sich auffächert, ist hier in Freude und Frieden gefasst. Ja, sehr schön.
Ja.
Können wir gut hören, solche Kraftworte. Und als Akzent neben dem Gedicht, das gefällt mir sehr gut.
Schön, liest es uns noch einmal dafür?
Jetzt nehme ich euch nochmal mit. Hier schwammen Weihnachtskarpfen und tagelang in der Badewanne machten sie große Augen und als sie brachen, rollten weiße Perlen auf die Weihnachtsteller. Mein Vater aß die Bäckchen, meine Mutter buk die Plätzchen, meine Schwester war ein Christkind, meine Großmutter trug Sonntagsschürze, mein Großvater lag im Sterben. Wer erbte seinen Mut, seine Wut, seine Sanftmut? Alle sind fort. Doris Runge.
Herrlich. Ja, vielen Dank.
Ja.
Ja, für dieses schöne Gedicht.
Schön, dass ich das hier zeigen kann. Und dann hast du rumgeblättert. Was stellst du daneben?
Ich stell daneben, also ich sag jetzt mal, wir machen noch einen Schritt näher an die Tür und schauen mal das Schlüsselloch. Könnte man das so nennen? Also ich habe jetzt eins gesucht, dass dieses Vorfreudegefühl aus dem Römerbrief noch so ein bisschen ausfabuliert, finde ich. Aber dennoch diese Erinnerung, auf die Doris Runge so wunderbar anspielt und die sie so auskoloriert, ja, die sie das ist so eine Szene, die sie dort entwirft. Ringelnatz hat sie so ein bisschen, finde ich, in andere Worte gefasst, aber es ist ein ähnliches Gefühl. Es ist immer dieses wiederkehrende Empfinden, das man haben kann, wenn man in diese Zeit des Jahres eintaucht. Weihnachten habe ich mitgebracht, das Gedicht von Joachim Ringelnatz. Zu Ringelnatz weiß ich gar nicht, ob wir da noch so wahnsinnig viel sagen müssten. Wir hatten ihn schon
Kennen wir.
Wir kennen ihn, genau. Hack ab. Vielleicht nur ganz kurz. 1883 als Hans-Georg Bötticher bei Leipzig geboren, 1934 dann in Berlin in seiner Wohnung am Sachsenplatz gestorben. Dazwischen ein ganzes Leben eines begnadeten und begabten und furchtbar hässlichen Rebellen, der gehänselt wurde, weil er eine lange Nase hatte, mager und klein war und Segelohren, aber auch geliebt für seine wunderbaren, herrlichen Augen. Er war befreundet mit dieser Stummfilmschönheit Asta Nielsen, die einmal gesagt hat, so schöne Augen wie bei Joachim Ringelnatz habe ich überhaupt noch nie gesehen. Was man aber zuallererst wahrnahm, war eben seine Nase, seine Ohren, seine magere Gestalt. Es war in der Schule schwierig. Er ist zur See gefahren. Wir kennen alle die Kuddel-Daddel-Du-Phase, die er von da aus mitgebracht hat. Auch da ist es ihm auf dem Schiff nicht leicht gemacht worden. Er hatte die schreiberische Begabung wohl von seinem Vater. Und nach einem kurzen Ausflug, nach einer sehr mehr schlecht als recht zu Ende gebrachten Schulkarriere auf einem Schiff, das er schnell wieder verließ, ist er dann nach München gegangen, hat da reüssiert im Simplicissimus, wir haben darüber schon mal gesprochen, ist sozusagen der Hof- und Hausdichter geworden, des Simplicissimus in Schwabing, hat dort Erich Mühsam zum Beispiel und Franz Wedekind auch kennengelernt. Dann der Erste Weltkrieg. Wir haben fast alles schon erzählt von ihm. Seine Kriegserfahrungen, die ihn natürlich wie alle schwer traumatisiert haben. 1920 dann hat er eine junge Frau kennengelernt, Lona Pieper, die er zärtlich Muschelkalk nannte und die seine Frau wurde, die ihn dann den Rest seines Lebens begleitete, auch mit nach Berlin, wo er vor Kutucholsky auftrat und auch großen Erfolg hatte. Dann der Nationalsozialismus, der ihm Auftrittsverbot erteilte und dann nach einer Tuberkuloseerkrankung 1934 der Tod im Berliner Sachsenplatz. Seine Gedichte, ich weiß, ich glaube, das Seelenfutter sind ohne seine Gedichte nur halb so schön. Ich liebe Ringelnatz, weil er so viele verschiedene Nuancen und Gefühle auf den Punkt bringen kann. Wir haben so viele schöne Sachen von ihm schon gehört, finde ich. Mitgebracht von ihm habe ich das Gedicht Weihnachten, das er 1910 veröffentlicht hat. Und das geht so. Liebe läutend zieht durch Kerzenhelle, mild wie Wälderduft, die Weihnachtszeit. Und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle schöne Blumen der Vergangenheit. Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise. Und das alte Lied von Gott und Christ bebt durch Seelen und verkündet leise, dass die kleinste Welt die größte ist.
Sehr, sehr schön.
Ja, ich finde es auch. Ich finde es so wunderschön. So.
Da wird mir ja schon fast ganz weihnachtlich zumut.
Ich finde auch.
Du hast ja schon ein bisschen beschrieben, wie du die Beziehung siehst zwischen den beiden Gedichten. Eigentlich kommt es für mich auf den Punkt und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle schöne Blumen der Vergangenheit. Ja. Das ist, in der Tat, das ist, wenn man Doris Runge vielleicht ein bisschen einköchelt und reduziert wie eine gute Soße, dann kommen diese zwei Zeilen raus. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Es ist vielleicht ein bisschen viel Zucker drin, aber ja, ich finde aber...
Ringelnatz ist schon sehr, sehr Candy.
Das ist ein bisschen Candy, genau, aber ich kann nicht behaupten, dass ich glaube, dass bei Doris Runge so viel Bitterkeit dabei ist.
Aber es bleibt ein bisschen mehr Distanz.
Es bleibt mehr Distanz, keine Frage, aber, diese Schwelle, von der er spricht, an der wir jetzt alle stehen, diese Tage, Stunden davor, wo wir vielleicht selber nochmal an unsere eigene Kindheit denken, das ist ein bisschen bittersweet, aber es sind schöne Blumen. Es sind Dinge, die man mit sich trägt und immer tragen wird. Das ist so eine... ist eine solche Kostbarkeit, so etwas zu haben. Und es können auch fürchterliche Erfahrungen dabei sein, keine Frage, oder auch schmerzhafte Erinnerungen, so wie sie die hat an den Tod offenbar des Großvaters zum Beispiel, oder andere Katastrophen. Also es ist ja nun beileibe nicht so, dass sich alle immer unter dem Tannenbaum in den Armen liegen. Aber schön muss ja nicht unbedingt heißen, dass sie sozusagen Oberfläche sind, ja, oder dass es Schönheit heißt ja nicht nur Unberührtheit oder Perfektion, ja, sondern in dem Falle kann es eben auch das sein, was diese Momente so besonders oder vielleicht auch so bemerkenswert oder so erinnernswert gemacht hat, ja.
Die schönen Blumen stehen in einem, finde ich, ganz feinen lyrischen Verhältnis zu dem schlichten Glück. Ja. Also schöne Blume ist wirklich auch ein schlichter, ein sparsamer Ausdruck. Und das kann Ringelnatz, wenn er will, natürlich ganz anders. Und und die alle da, wenn sie so dichten. Und das so zu vereinfachen, ist mit Sicherheit genau so gemeint. Dieses Sattere, das spricht mich sehr an am Anfang des Gedichts, mit dieser, ich würde sagen mal, mit der Worterfindung von Ringelnatz, liebeläutend. Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle, mild wie Wälderduft die Weihnachtszeit. Das ist sehr, sehr viel in diesen paar Worten drin. Also ich rieche die Tanne, das liebe ich so, das magst du auch, ne, wenn der Weihnachtsbaum steht und dann da dieser Nadelduft so durchs Zimmer zieht, die Kerzenhelle, aber alles umschrieben mit Liebe läutend. Ach, großartig.
Ja, also das ist, wie gesagt, es ist schon es ist sozusagen etwas distanzlos, aber das mag ich. Das mag ich sehr. Ich mag sehr diesen Schritt noch ein Stückchen näher in diese Weihnachtszeit.
Absolut.
Und das mag
also
ich.
Da ist etwas, da kann man sich nicht entziehen. Also
ich finde auch.
Nicht.
Ich finde
und
niemand.
Susanne nicht und Frieden.
Ganz wenige haben da so ein völlig nüchternes Gefühl dabei. Übrigens auch nicht Doris Runge, davon bin ich überzeugt.
Nein. Aber.
Und was ich eben auch so mag, auch gerade an der zweiten Strophe, es sind ja zwei Strophen und die zweite, da finde ich sozusagen, was ist die Moral von der Geschichte? Ja, es ist ja fast ein kleines Conclusio, das er da unten zieht.
Total.
Ja, genau. Bebt durch Seelen und verkündet leise, dass die kleinste Welt die größte ist. Es muss nicht viel sein. Es ist das schlichte Glück. Es muss nicht perfekt sein. Es muss auch noch nicht mal konfliktfrei zugehen. Es ist diese Nähe, die man plötzlich wieder zulässt. Es ist dieses Miteinandersein. Und auch selbst wenn es in dieser, sagen wir mal, in diesem Nachkriegsstilleben von Doris Runge ist, wo Papa immer das Beste vom Karpfen bekommt und die Mama in der Küche steht. Und Schwesterchen im Krippenspiel, also es ist diese Tuchfühlung, die man wieder aufnimmt und die Zeit, die man miteinander verbringt und sich da schenkt, glaube ich, die er da meint. Und das trifft es für mich ist das mein Weihnachtsgefühl. Das trifft es für mich ganz genau.
Ich denke, in der zweiten Strophe wird das sehr klar ausgedrückt. Es geht um eine große Intimität, also um eine ganz feine Nähe. Hand schmiegt sich an Hand im engsten Kreise. Das ist die Qualität, über die wir hier reden. Oder das ist das, was den Unterschied macht. Und also diese Nähe der vertrauten Hände bekommt dann nochmal eine geistliche Note und das alte Lied von Gott und Christ bebt durch Seelen. Also das ist schon sehr, sehr anrührend, was die Weihnachtsbotschaft auch macht in den Menschen, und es verkündet leise, dass die kleinste Welt die größte ist. So wie du das eben gesagt hast, also in dem, was sich dann in solchen guten Momenten ereignen kann, ist so wichtig und so groß und so alles.
Absolut.
Und trägt durch ganz viel durch. Und also da, das ist der Schatz, bestimmt nicht die Geschenke unterm Baum, sondern diese besondere Qualität, wo die Seele angerührt ist von der Botschaft, wo es vielleicht möglich ist, sie mit jemandem zu teilen. Und wenn dieser Mensch vielleicht gar nicht neben mir ist und ich die Hand nehmen kann, aber ich doch weiß, dass da jemand ist und mit dem kann ich auch telefonieren. Oder ich stelle mir so Leute vor, die Heiligabend verbringen und in je unterschiedlicher Weise alleine oder mit anderen zusammen diesen kostbaren Moment erleben.
Genau, ganz genau. Und das ist diese Intimität, die Doris Runge auch ein bisschen auf die sie anspielt und die er hier völlig auslebt. Diese Nähe und diesen intimen Moment und das, was uns dann auch immer wieder in Erinnerung kommt, in den Kopf schießt, die schöne Blume der Vergangenheit.
Tja.
Ja, du hast ein sehr schönes Bibelwort dazu gestellt, wenn ich das mal sagen darf.
Eigentlich zu der ersten Zeile, Liebe läutend zieht durch Kerzenhelle. Dazu stelle ich Jesaja 60, Vers 1, werde Licht, denn dein Licht kommt. Wird übrigens so geschrieben, dass dieses werde Licht kleingeschrieben ist, also werde hell. Werde Licht, denn dein Licht kommt. Und dieses dieses Kerzenwunder an Weihnachten eben nicht nur schön warm ist, sondern auch tief im Herzen was macht.
Sehr schön.
Liest du uns nochmal den Ringelnatz?
Ja, mit 27 hat er das übrigens geschrieben. Der Ringelnatz, Weihnachten.
Wow.
Liebe Leuten zieht durch Kerzenhelle, mild wie Wälderduft die Weihnachtszeit. Und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle schöne Blumen der Vergangenheit. Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise. Und das alte Lied von Gott und Christ bebt durch Seelen und verkündet leise, dass die kleinste Welt die größte ist. Seufz.
Wunderschön. Wunderschön. Ja. Von großen Augen und einem schlichten Glück. So haben wir diese Folge betitelt. Doris Runge und Joachim Ringelnatz geben die Texte. Wenn euch das gefallen hat, dann kann ich euch sagen, ihr müsst nicht lange warten, es geht bald weiter.
Ja, es ist unglaublich. Ja, bleibt dran sozusagen, hätte ich fast gedacht.
Ja.
Wir haben ein Weihnachtsspecial der ganz besonderen Art, dass wir euch unter den Tannenbaum legen. Lass mich jetzt nochmal überlegen, wie es ist, wird gehostet Weihnachten, richtig? Ist es Weihnachten?
Also am Heiligabend um 16 Uhr ja. Habt ihr das auf euren Geräten und ab dann über die Weihnachtstage und noch bis weit in den Hochsommer könnt ihr hören und werdet euch freuen an dieser Folge. Wir haben einen tollen Gast, ja. Anne Gideon, die wunderbare, ist dabei. Wir werden, wenn sie dabei ist, das heitere Berufsrat machen, weil den Beruf, den sie hat, darüber muss man ein bisschen erzählen. Viel wichtiger ist aber das Gedicht, das sie mitbringt. Und es, wir können euch schon mal lecker machen von Wanderern, Wiegenliedern und Weihnachtskinder.
Wunderschön.
So heißt es.
Ich freue mich schon sehr, sehr, sehr und passt direkt nach Drei Nüsse für Aschenbrödel, würde ich sagen. Also wer sozusagen kurz vor der Bescherung sich nochmal auf andere Gedanken bringen möchte oder so richtig einstimmen möchte auf das,
ja, oder in den Weihnachtstagen mal ein bisschen nachklingen.
Genau.
Gedichte von Kai Röttger, Lore Malachow und Christina Bruderek. Da gibt's was zu entdecken.
Auf jeden Fall.
Die haben schöne Schleifchen rumgemacht und es ist bald zu hören. Wer Lust hat, schreibt uns mit Gedanken zu dieser Folge. Sehenfurter@kirche-husum.de.
Ja, und wir freuen uns. Bleibt dran, hätte ich fast gesagt. Bis bald.
Bis bald.
Mach's gut. Tschüss.